Herzlich willkommen zurück aus der kurzen Verschnaufpause in diesem dichten Nachmittag. Wir nähern uns dem Finale bzw. dem Ende unseres Vortragsreigens mit einem hochspannenden Thema in sicher einem der schwierigsten Bereiche in der Medizin, nämlich dem Bereich der Palliativmedizin. Und ich darf hier herzlich begrüßen Herrn Primarius Erwin Horst Pilgram. Ich habe Sie schon angekündigt. Er ist aus Graz zu uns gekommen mit einem sehr schwierigen und sehr wichtigen Thema, nämlich wenn der Wille zum Leben schwindet. Umgang mit Suizidwünschen älterer Menschen. Wir haben auch sehr viel über den assistierten Suizid in den letzten Wochen, Monaten und Jahren gehört. Und wir sind schon sehr gespannt auf Ihren Vortrag, der die Praxis natürlich auch berührt. Sie sind auch studierter Theologe, nur auch für den Hintergrund, für das Hintergrund, für das Publikum. Und ich darf Sie sehr herzlich bitten, uns an Ihren Erfahrungen und Ihren Einsichten teilhaben zu lassen. Bitte sehr, Prima.
Dankeschön für die Einleitung. Wenn der Wille zum Leben schwindet, dort lautet der Titel, den ich mit Ihnen durchgehen möchte. Ich hoffe, dass der Wille zum Zuhören noch nicht geschwunden ist. Halten Sie durch, dann haben Sie es überstanden. Ich bin der Letzte. Zum Schluss kommt meistens der Palliativmediziner. Ich möchte ganz bewusst mit einigen Daten beginnen. Und zwar die Suizidrate in Österreich. Wenn wir uns hier bei Statistik Austria die Daten anschauen aus der Zeit 2015 bis 2019, sehen wir, dass wir 18 Mitbürger, Mitbürgerinnen ab dem 65. Lebensjahr bezogen auf 100.000 Einwohner hatten, die sich das Leben genommen haben. Ab dem 75. Lebensjahr sind es 35 bezogen auf 100.000 Einwohner, ab dem 80. Lebensjahr 42. Ab dem 85. Lebensjahr 60. Das heißt, ab dem 75. Lebensjahr ist die Suizidrate doppelt so hoch, ab dem 85. Lebensjahr dreimal so hoch. Was mir aber ganz wichtig ist, wenn wir diese statistischen Daten anschauen, es ist jede Zahl ein Einzelschicksal, eine Person und rundherum Familienangehörige, Zugehörige, Freunde, Bekannte. Von der statistischen Seite her sind wir im europäischen Mittelfeld liegend, nicht außergewöhnlich. Und wenn wir noch einmal an den Blick, und ich bitte um Verzeihung, wenn ich so Daten bringe, wenn wir den Blick darauf richten, sehen wir einen deutlichen Anstieg bei den Daten, bei Suizidraten bei Männern ab dem 70. Lebensjahr mit einem schmerzlichen Höhepunkt ab dem 80., 85. Lebensjahr und sogar noch mit einer Zunahme ab dem 90. Lebensjahr. Es ist ein Problem und kein kleines. Und dann kommt noch ein Faktor in dieser Suizidbetrachtung, in der Erhebung dazu, das ist: Was sind Hauptrisikofaktoren? Und ein Hauptrisikofaktor ist die Demenz. Ich glaube, Hugo von Hofmannsthal hat das gesagt: Alt werden ist noch immer die einzige Möglichkeit, um lange zu leben. Aber je älter wir werden, desto wahrscheinlicher erleben auch einige von uns eine Demenz. Wir wissen, dass bei über 80-Jährigen eine Inzidenzrate da ist von 20 bis 23%, bei 90-Jährigen sogar fast beinahe bei 50%, jeder Zweite. Und bei einem Drittel der Verstorbenen über dem 65. Lebensjahr bestand zum Zeitpunkt des Todes bei den Diagnosenerhebungen auch ein demenzielles Zustandsbild. Bei den 60-Jährigen, über 60-Jährigen sind bereits 90% der Mitbürger, Mitbürgerinnen, die sich das Leben genommen haben, bereits bei 90%. Das sind Daten aus 2006. Haben Demenzpatienten somit ein höheres Suizidrisiko? Es gibt unterschiedliche Daten. Man vermutet es. Aber In einer Untersuchung von Krüger und Reiner 2014 zeigt sich, dass 42% von Demenzpatienten den Todeswunsch geäußert haben. Wir wissen aus neueren Untersuchungen, auch in der Langzeitstudie von Erlangsen 2008, die Pliane 2013, dass wir im ersten Monat nach der Diagnosestellung eine 15-prozentige Erhöhung im Vergleich zur anderen Bevölkerungsgruppe bei der Diagnosestellung Demenz einen Suizid dokumentieren müssen. 40% innerhalb eines Jahres. Nach 10 Jahren sind es nur 2%. Dazu kommen wir später. Gibt es Risikofaktoren für diese Suizidalität bei Demenz? Ja, es gibt Risikofaktoren. Und aus meiner klinischen Erfahrung sehe ich sehr stark, je gebildeter jemand ist und mit dieser Diagnose konfrontiert wird, umso vulnerabler. Auch eine hohe Einsicht am Beginn der Erkrankung ist ein Risikofaktor für die Suizidalität bei Menschen mit demenziellen Symptomen. Es sind auch die Männer, die einen Risikofaktor darstellen, und psychiatrische Erkrankungen in der Vorgeschichte, beziehungsweise auch indizierte Medikationen zur Anxiolyse und Antidepressiva. Wenn wir auch einen Suizidversuch in der Vorgeschichte erheben können, auch hier sehen wir einen Risikofaktor für eine Suizidgefährdung. Es gibt auch eine Datenlage, auch der Zugang zu Feuerwaffen ist ein Risikofaktor. Was interessanterweise auch in einer Untersuchung gezeigt wurde, ist, dass die Betreuung in einer Pflegeinstitution als protektiv erachtet wird. Warum kommt es im fortgeschrittenen Demenzstadium wieder zu weniger Suizidsituationen? Weil die kognitiven Fähigkeiten abnehmen. Weil auch die Reflexion über die Erkrankung abnimmt. Das heißt, das im Jetzt-Leben wird immer mehr in den Vordergrund rücken. Auch ist die Planung suizidaler Handlungen kaum möglich oder erschwert. Und es kommt immer mehr im Rahmen dieses Zustandsbildes zu einem Verlust der Selbstbestimmtheit und einer Zunahme der Fremdbestimmtheit. Wenn wir uns erkennen und anerkennen, dass wir ein Homo Sociales sind, das heißt eingebunden sind in soziale Strukturen, Familie, Angehörige, Freunde, ist das auch ein Faktor, der mit zu berücksichtigen ist. Es spielen somit Alter, Geschlecht, der Gesundheitszustand, aber auch Wohnsituation, sozioökonomische Bedingungen, aber auch kulturelle Faktoren eine Rolle. Dass das eine Belastung auch für Angehörige darstellt, das wissen wir. Gerade der Krankheitsverlauf, die Symptome, wie zum Beispiel die Tag-Nacht-Umkehr, eine Poriomanie, auch die Veränderung der Beziehungen in einer Familie im Rahmen eines Demenzprozesses, wo die Gegenseitigkeit abgelöst wird von einer Abhängigkeit, wo es für Angehörige zu Kollisionen kommt mit anderen Tätigkeiten, Hobbys, Aktivitäten und zur Einschränkung der eigenen Interessen und wo wir auch in diesen Situationen, wie wir schon heute ein paar Mal gehört haben, eine Irritation von Sinnfragen haben und wo auch das Selbstvertrauen durch permanente Überforderung oder auch eigene Depressionen verloren geht. Es hängt auch davon ab, ob wir eine formelle oder informelle Unterstützung vor Ort haben. Wir haben aber leider kaum Daten über das Suizidrisiko von Angehörigen, die alte Menschen betreuen. Wir vermuten, dass es eine Risikogruppe gibt, nämlich der alte pflegende Angehörige und vor allem der Mann. So, in meinem Einführungstitel steht auch Lösungen. Ich komme aus der Palliativszene und ich muss sagen, dass die Krankheit, das Alter per se keine Erkrankung ist. Es ist ein physiologischer Begriff, ein physiologisches Ereignis. Und somit haben wir in dieser Situation, auch zum Beispiel bei einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung, wir haben keine kausalen Therapieoptionen zur Verfügung. Und noch einmal, alt werden ist noch immer die einzige Möglichkeit, um lange zu leben. Wir müssen uns im Sinne der Palliative Care auch bei alten, hochaltrigen Mitbürgern, Mitbürgerinnen, und ich verwende diesen Begriff ganz bewusst, auch als Internist, dass ich nicht immer von Patienten, Patientinnen rede, dass es darum geht, Symptomlinderungen anzubieten, dass wir den Fokus der Therapiezielentscheidung auf Lebensqualität richten. Ja, ich weiß, Lebensqualität ist ein sehr subjektiver Begriff. Es ist eine Einstellung einer Person zum Leben, die natürlich auch beeinflusst ist von Kulturen, von Werten. Und dieser Fokus ist natürlich auf Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen ausgerichtet, wie die WHO es auch definiert, Quality of Life. Wir kennen diese körperliche Dimension, des Wohlfühlens, der Lebensqualität. Wir kennen diese emotionale Dimension des Wohlfühlens. Das soziale Netzwerk, das Beziehungsnetzwerk, aber auch das Eingebundensein in Strukturen, sei es jetzt Familien oder anderen sozialen Netzwerken, persönliche Entwicklungen, auch die Teilhabe an materiellen Dingen. Ich spreche da das nur als Schlagwort das Thema Altersarmut an. Das Erleben von Selbstbestimmung wird als Lebensqualität angenommen. Und wir erleben gerade auch im Alter, dass Selbstbestimmung sehr oft beeinträchtigt wird durch Fremdbestimmung. Was jetzt die Suizidalität im Alter anbelangt, ist das eine besondere Lebensphase. Es ist keine andere Situation als bei anderen Menschen, die eine Suizidgefährdung haben. Nach Böldinger wissen wir, dass es die Phase der Erwägung gibt, dass der Suizid eine mögliche Problemlösung darstellen könnte. Und dass in der zweiten Phase der Ambivalenz, dass es da schon innere Konflikte gibt zwischen selbstzerstörenden Tendenzen und selbsterhaltenden Tendenzen. Dass man Suizidgedanken konkretisiert und auch eine Suiziddrohung ankündigt. Hoffentlich gibt es in dieser Phase der Ambivalenz die Möglichkeit, den Kontakt zu suchen. Und in der dritten Phase beschreibt er es, dass es das Stadium des Entschlusses ist, wo es zu einer scheinbaren Beruhigung kommt, zu einer trügerischen Ruhe und zur eventuellen Vorbereitung von einer Handlung. In ähnlicher Weise, und wir sind hier in Österreich in einer sehr guten Tradition der psychiatrischen Lehre mit Erwin Ringel und wie alle unsere hervorragenden Kollegen hier geforscht haben in diesem Gebiet, dass wir zuerst die unspezifischen Gedanken haben, das Leben ist nicht mehr lebenswert. Das sind die Dinge, die ich sehr oft im Rahmen einer Visite höre. Dr. Pilgram, das Leben ist nicht mehr schön. Was habe ich noch? Spezifische Gedanken, ich wollte, ich wäre tot. Ich falle ja allen nur zur Last. Auch die Idee mit Suizidabsicht in dieser Ebene, die Ringel beschreibt, eigentlich, ich möchte mich töten. Ich denke da jetzt auch an eine Patientin, wo ich im Februar hingekommen bin, im Rahmen eines Anrufes. Sie möchte einen Palliativmediziner haben, weil sie möchte endlich jetzt aus dem Leben scheiden. Sie mag nicht mehr. 17 Jahre alleinstehend, ihr Mann ist verstorben, osteoporotische Gelenksveränderungen, es tut ihr alles weh, jeder Schritt macht Schmerzen und sie möchte jetzt endlich, weil es jetzt möglich ist, ein Präparat haben und ich soll ihr dabei das unterzeichnen. Sie denkt klar darüber nach, ich möchte mich töten und Sie, Dr. Pilgram, helfen mir dabei. Ich sage es jetzt gleich in dem Zusammenhang bei dieser Patientin. Ich habe gesagt, ich tue das nicht. Geben Sie mir die Möglichkeit, für Sie da zu sein. Geben Sie mir die Möglichkeit, Ihre osteoporotischen Schmerzen zu behandeln. Und geben Sie mir bitte auch das Vertrauen, dass ich mich auf Sie verlassen kann, weil ich muss dann weiterleben. Es hat sich eine sehr nette Beziehung entwickelt im Sinne von, ich weiß, dass Sie für mich da sind. Gibt es auch protektive Faktoren für unsere Patienten, Patientinnen, so schon wieder Patienten, Patientinnen, für unsere Mitbürger, Mitbürgerinnen, die alt sind, die Veränderungen auf körperlicher Ebene haben, auf sozialer Ebene haben, auf psychischer Ebene haben. Es gibt protektive Faktoren. Und darum habe ich die hier reingenommen, weil solche Veranstaltungen ja auch etwas darstellen sollen, dass wir persönlich, Sie und ich etwas mitnehmen. Auch wir werden hoffentlich alt. Ich möchte alt werden. Was sind die protektiven Faktoren, um einen Suizidwunsch, der autonom geäußert wird? Das ist mir ganz wichtig auch zu betonen, den jemand sagen kann, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass ich nicht in diese Situation komme, beziehungsweise wo kann ich das bei Patienten versuchen zu erheben, was es an Ressourcen gibt. Es ist Extravertiertheit, nach außen offen zu sein. Natürlich ein gesunder Lebensstil und wenig Alkohol. Aber auch das Leben mit Kindern, eingebettet sein in familiäre Strukturen, ein enges Freundesnetz, ein enges Verwandtschaftsnetz. Klammer auf, die Freunde können wir uns aussuchen, die Verwandten nicht, Klammer zu. Auch das Trainieren jetzt von Hobbys. Jetzt müssen wir beginnen, uns ein Hobby zuzulegen, damit wir dann das auch umsetzen können. Auch die aktive Teilnahme an Vereinigungen, an Veranstaltungen. Und ich sage es jetzt auch, und sei es der Kirchenchor. Gut, ich tue es meiner Kirche nicht an, dass ich da teilnehme aufgrund meiner Stimme, aber dass man teilhat an solchen Veranstaltungen, an solchen Vereinigungen, dass man auch sich überlegt, was ist mein Sinn im Leben? Dass man auch, sage ich immer wieder auch zu Menschen, die mir sagen, das Leben ist überhaupt nicht mehr schön. Ich frage dann immer, sagen Sie mir, was sind die Sonnentage in Ihrem Leben? Erzählen Sie mir drei Dinge, für die es sich gelohnt hat zu leben. Und es ist für mich ein Phänomen zu sehen, dass solche Visiten dann eigentlich immer mit einem Lächeln enden. Die Defizite sehe ich sowieso. Aber ich versuche, auf diese Sonnentage zu verweisen. Auch protektiv ist ein Geschenk der Religiosität, des Glaubens. Es gibt auch noch Böltinger Fragen, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Wie viele Minuten habe ich jetzt schon? 15:29, Klammer auf, Clemens Sedmark, Zitat Ende, Klammer zu. Dass man gezielte Fragen stellt. Und das, was wir auch vorher gehört haben. Wenn ich frage, wie geht es Ihnen? Dann muss ich bereit sein, zuzuhören. Und den Blick, der mich beobachtet, will der wirklich wissen, wie es mir geht. Dafür muss ich bereitstehen. Sonst ist es besser, wenn man nicht fragt. Und es gibt gezielte Fragen, um ein Suizidrisiko zu evaluieren und zu, mit Fragen gezielt darauf hinzugehen. Wichtig ist, dass wir bei Akutinterventionen feste Terminvereinbarungen machen. Ich komme dann, dass ich auch nicht einen Suizidpakt mit Leuten einfordere. Gerade wenn Suizid im Palliativbereich angekündigt wurden oder auch bei alten Menschen, dass ich dann auch sage, und Sie übernehmen jetzt für mich Verantwortung. Aber letztendlich bleiben wir als Menschen, die Menschen begleiten. Und die Zusage, ich bin bei dir, du bist mir nicht egal, das ist das, was wir authentisch vermitteln sollen. Du bist nicht unnütz, weil du alt bist oder weil du meine Hilfe brauchst. Nein, auch ich brauche dich. Und diese Authentizität ist gefordert. Und was das Wichtigste ist, ist natürlich dieses Phänomen von Zeit, das uns hinten und vorn, das sind die externen Faktoren, was wir heute auch gehört haben, die uns oft nicht die Luft lassen, dass wir dafür diese Gespräche führen und für den anderen da sind. Wenn es um Lebensqualität geht, wenn wir um das Hinschauen geht, wie es Menschen in dieser Situation geht, die verzweifelt sind, die keine Zukunftsvision haben, dann kann ich nur immer eines sagen, wir müssen daran üben, als jeder Einzelne von uns, im Sinne von, ich muss auf meine Lebensqualität zu schauen können, muss auf meine Lebensqualität schauen, ich muss auch für mich meine Sinnfrage versuchen zu beantworten, damit ich offen bin für diese Fragen nach, was tut mir gut von anderen Menschen. Und gerade unsere alten Mitbürger und Mitbürgerinnen brauchen diese Unterstützung, damit sie nicht in der Isolation alleine sind. 15:32 Uhr, 2 Minuten überzogen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.